Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir kennen das ja alle, es gibt seitdem es die Gemeinde gibt, gibt es auch immer irgendwie Streit und Spaltung in der Gemeinde. Es geht sogar so weit, da merkt man, dass es eben nicht immer nur diese großen Themen sind, ja, Reformation oder vielleicht das erste Kirchenschisma schon um 1154, wo es dann die Ost- und Westkirche gibt. Heutzutage geht es sogar so weit, dass sich eine Gemeinde spaltet, weil sie sich nicht über die Farbe des neuen Teppichs entscheiden können. Oder die Jugend verlässt die Gemeinde, weil der Gottesdienst einfach nicht poppig genug ist. Oder Menschen haben Streit in der Gemeinde, sie wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, weil man vielleicht in verschiedenen theologischen Fragen oder vielleicht auch theologischen Spitzfindigkeiten nicht einer Meinung ist. Es scheint bald so, dass wo man hinschaut, gibt es Streit und Spaltung in christlichen Gemeinden. Und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeugnis. Das können wir uns ja denken, wenn wir Zeugnis geben und sagen, ja, das ist die einzige Wahrheit. Und dann die Leute fragen, ja, und warum gibt es dann so viele verschiedene Kirchen und Gemeinden? Nun, wie können wir in der Gemeinde zusammenleben? Das ist doch die Frage. Wie können wir Einheit mit anderen Christen finden? Wie können wir eben so zusammenleben mit anderen Christen, dass es ein gutes Zeugnis nach außen ist? Und der Apostel Paulus, der geht genau auf diese Fragen ein in seinem Brief an die Epheser. Und wie ihr das vielleicht schon gesehen habt, der Predigtext heute kommt aus dem Brief der Epheser. Paulus hat diesen Brief geschrieben aus dem Gefängnis an Ephesus, also eine Stadt in Kleinasien in der heutigen Türkei, und wahrscheinlich nicht nur an Ephesus, sondern an diese ganze Region, an ganz Kleinasien. Und dieser Brief, ich beschäftige mich seit einigen Wochen damit, weil wir in der diesjährigen Jugendfreizeit im Sommer auch diesen Brief behandeln werden. Dieser Brief, der ist sehr, sehr reichhaltig. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gelesen habt, aber es ist schwer, dort wirklich jeden Gedankengang von Paulus zu folgen. Manchmal ist ein Satz dort, geht dort über eine halbe Seite. Und deshalb ist er auch sehr, sehr schwer. Und das Thema dieses Briefes insgesamt ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und besonders geht es auch um die Stellung der Heidenchristen in der Gemeinde. Ja, es gab ja Judenchristen, die eben noch die ganzen Überlieferungen hatten, und dann neu dazugekommen die Heidenchristen. Und Paulus lehrt, dass Heiden jetzt durch das Werk Christi mit den Juden nun vereint sind. Sie sind ein Volk, sie sind eine Gemeinde. Und diese Lehre, diese Wahrheit, das war bislang ein Geheimnis gewesen. Allerdings war es kein Geheimnis natürlich für Gott. Er hat diesen Plan in Christus schon vor Grundlegung der Welt gefasst. Das schreibt Paulus im ersten Kapitel. Ja, er hat sein Volk schon vor Grundlegung der Welt, seine Gemeinde aus Juden und aus Heiden erwählt. Und das sind großartige Wahrheiten, die der Apostel Paulus im Epheserbrief lehrt. Es wird deutlich, die Gemeinde ist kein Notfallplan Gottes, weil die Juden Jesus abgelehnt haben, dann ist Gott dann umgeschwungen, hat dann die Heiden genommen. Nein, sondern Gott hat diesen Plan schon vor der Zeit gefasst. Und nun hat er ihn in Christus ausgeführt. Und die frohe Botschaft ist, es gilt eben auch für uns Heiden. Auch wir sind jetzt mit einbezogen. Ja, wir die Heiden, die wir bisher getrennt von Gott waren, dürfen jetzt zu Gott kommen. Und das wurde sehr, sehr deutlich damals am Tempel. Ja, da gab es den inneren Bereich des Tempels, den äußeren Bereich des Tempels, und dazwischen war eine Mauer, eine Trennmauer, ein Zaun. Und Heiden durften dort nicht rüber. Und der Tempel war der Ort, wo man Gott begegnete, wo man zu Gott kommen konnte. Und dort war eben die Mauer davor. Und Paulus schreibt aber jetzt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14, denn er, und damit meint er Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen, die Heiden, und den Nahen, den Juden. Denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Und diese Botschaft war in diesem vollen Umfang ein Geheimnis. Also, was ist ein Geheimnis? Eine Wahrheit, die bislang noch nicht geoffenbart wurde. Und Paulus wurde nun von Gott auserwählt, um diese Wahrheit, dieses Geheimnis den Heiden zu verkünden. Er wurde von Christus berufen auf der Straße vor Damaskus, ihr kennt sicherlich die Geschichte, und seitdem steht er in Christi Dienst. Er ist vom Christenverfolger zum Christusnachfolger geworden, durch die Gnade Gottes. Und das schreibt er dann am Ende unseres Predigttextes. Ich lese jetzt den Predigttext vor. Epheser 3, 1 bis 7. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind, in Christus durch das Evangelium. Und jetzt sagt das, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Aber Paulus wurde nicht nur ein Nachfolger, sondern Paulus wurde nun seinerseits zum Verfolgten. Und es ist ganz interessant, warum Paulus zum Verfolgten wurde. Nicht, weil er sich zu Christus bekehrte, sondern wegen dieses neu geoffenbarten Geheimnisses, weil er dieses Geheimnis verkündigt hat. Dieses Geheimnis war nämlich nicht nur neu und großartig, sondern dieses Geheimnis war auch sehr gefährlich. Und das ist das Thema meiner Predigt heute, ein gefährliches Geheimnis. Und das Geheimnis war so gefährlich, dass Paulus deswegen ins Gefängnis gekommen ist. Und hier komme ich direkt zum ersten Punkt. Er war gefangen aufgrund des Geheimnisses. Epheser 3, Vers 1. Deshalb bin ich Paulus der Gebundene, ja, der Gefangene. Paulus ist gebunden. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis aus Caesarea oder vielleicht aus Rom. Aber das Schöne ist, Paulus hat aufgrund seiner schwierigen Lage nicht die Hoffnung verloren. Er hat nicht den Blick auf Jesus verloren. Paulus weiß, er ist nicht im Gefängnis, weil Christi Macht vielleicht an den Juden oder an dem Römischen Reich scheiterte. Nein, er ist im Gefängnis, weil er im Dienst von Christus steht. Und er weiß, er ist letztlich, obwohl er im Gefängnis der Römer sitzt, kein Gefangener Roms, sondern ein Gefangener Christi. Und hier schreibt er, deshalb bin ich Paulus, der gebundene Christi. Und schon hier haben wir eigentlich eine frohmachende, eine tröstende, eine mutmachende Botschaft. Wenn du zu Christus gehörst, bist du in ihm gebunden. Dann mögen deine Umstände noch so schlimm sein, durch Leid oder Krankheit oder vielleicht Hass und Druck von anderen auf dich. Ja, wenn scheinbar nichts mehr geht, wenn man irgendwie sich wie festgefahren fühlt. Letztlich ist es doch so, dass diese äußerlichen Dinge keine Macht über dich haben, sondern du stehst überall im Machtbereich von Jesus Christus. Und was können wir da hier von Paulus lernen? Wir können hier von seiner Perspektive lernen. Er schaut eben nicht auf seine bedrückenden Umstände. Ja, wenn er das machen würde, hätte er wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Ja, was Paulus saß wahrscheinlich 5, 6 Jahre lang dieses erste Mal im Gefängnis. Was hätte ihm alles durch den Kopf gehen können? Warum muss ich hier rumsitzen? Warum sitze ich hier fest? Was hätte ich in der Zeit alles tun können? Was hätte ich Gutes tun können? Ich hätte zum Beispiel den Auftrag, den mir Christus gegeben hat, die Heiden zu missionieren, ausführen können. Ich wäre in der Zeit bis nach Spanien und Frankreich und sonst wohin gekommen. Aber genauso denkt Paulus nicht. Er hat eine andere Perspektive. Er schaut eben nicht auf diese schlechten Umstände, sondern er schaut auf Christus. Er weiß, egal was mir hier passiert, Ich bin in seiner Hand. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, wie er es den Römern schreibt. Paulus wusste, dass gerade seine Gefangenschaft, diese miserablen Umstände, der Verbreitung des Evangeliums diente. Er schreibt zum Beispiel an die Philipper, und diesen Brief schreibt er auch aus dem Gefängnis. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Paulus lag im Gefängnis, aber er wusste warum. Weil er gebunden war in Christus, weil er ein Diener war, ja speziell, weil er seinen Dienst für Nichtjuden, für die Heiden tat. Und deshalb schreibt er das dann so im ersten Vers, deshalb bin ich Paulus, der Gebundene, Christi Jesu, für euch, für die Heiden. All das, was mir widerfahren ist, auch gerade das Leid, das ist mir für euch widerfahren. Und hier kommen wir dann zur Klärung, ja, warum war das Geheimnis so gefährlich? Warum war er gebunden für die Heiden? Und diese Erklärung ausführlich, die finden wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 21 und 22. Ich werde dazu mal ein paar Verse vorlesen. Paulus war von seiner dritten Missionsreise, einer langen Missionsreise zurückgekehrt. Er ist bis nach Jerusalem gekommen, um dort eine Spende zu überreichen. Und nach ein paar Tagen wird er dann von Juden aus der Provinz Asia im Tempel gesehen. Das waren Juden, die ihn also auf seiner Missionsreise gesehen hatten, als er in Asia war, in Kleinasien, die gehört haben, was er verkündigte, die gesehen haben, was er tat und die ihm vielleicht sogar nachgefolgt sind. Und sie sehen ihn jetzt hier im Tempel und werfen ihm vor, dass er angeblich einen seiner heidnischen Freunde mit in den Tempel genommen hatte. Also mit hinter diese Mauer, wo keine Heiden hin durften. Das stimmte nicht, aber sie beschuldigten ihn und schlugen auf ihn ein. Und als sie dann auf ihn einschlugen, als dieser Tumult entstand, bekommt der römische Befehlshaber davon Wind. Er kommt sofort, er greift ein und er nimmt Paulus dort erstmal in Sicherheitsgewahrsam, könnte man sagen. Und jetzt lese ich mal, was Paulus dann sagt, Apostelgeschichte 22, ab Vers 1. Paulus bittet also diesen römischen Befehlshaber, dass er zu den Juden reden darf. Ich fange mal an, ab Vers 40 im 21. Kapitel. Und als er ihm um die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufe und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, da redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte: Ihr Männer und Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung für euch an. Und jetzt interessant, als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger und er sprach. Also jetzt sind alle ruhig, alle hören zu. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in der Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Nun, da hat keiner was einzusetzen, alle sind weiter ruhig und hören zu. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte, wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Auch hier, alle sind noch ruhig, alle hören weiter zu. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeugnis für ihn sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und auch hier, alle Juden hören noch zu. Es ist noch kein Grund, hier Revolte zu machen. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückkehrte, war ich im Tempel und betete, dass ich in Verzückung geriet. Und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Auch da, alle hören weiter zu. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und Achtung, was passiert jetzt? Sie hörten ihn aber bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimmen und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Also Paulus konnte davon berichten, wie er zum Glauben kam, wie Christus zu ihm kam, alles. Aber als es dann hieß, er soll zu den Heiden gehen, da huben sie ihre Stimme und schrien, dass er weg muss. Also nicht, weil er sich zu Christus bekehrt hatte, wurde ihm zum Verhängnis, sondern weil er von Christus zu denen in der Ferne, zu den Heiden geschickt wurde. Und hier wird deutlich, dass Paulus auch an die, was Paulus hier an die Epheser schrieb. Er hat sich dieses Geheimnis, ja, er hat sich dieses gefährliche Geheimnis nicht ausgedacht. Er hat es sich nicht ausgedacht, weil er vielleicht die Grenzen des engen Judentums sprengen wollte, sondern Gott hat es ihm geoffenbart. Und Paulus ging so weit, dass er sich schlagen ließ, dass er sich ins Gefängnis werfen ließ. Und hier komme ich zum zweiten Punkt, die Quelle des Geheimnisses. Paulus war erstens gefangen aufgrund des Geheimnisses und jetzt kommt die Quelle des Geheimnisses. Paulus selbst ist nicht die Quelle, sondern er schreibt uns hier im Vers 2: Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Also nicht alle Epheser, nicht alle neuen Mitglieder dieser Gemeinden dort in Kleinasien kannten Paulus von Angesicht. Aber Paulus schreibt ihnen: Ihr habt ja gewiss gehört. In der Grammatik, wenn man das richtig sieht, dann bedeutet das so, dass sich Paulus sehr, sehr sicher ist. Ich bin mir sicher, ihr wisst das ja. Nun, was wissen Sie? Dass mir Gott eine Haushalterschaft, eine Verwaltung, im Griechischen steht da Oikonomia, übergeben hat. Wenn jemand damals eine Haushalterschaft übertragen bekam, dann wurde er von seinem Herrn als Verwalter eingesetzt. Und zwar über das ganze Anwesen, über das Haus, über die Firma, über die Sklaven, über die Schulden, über die Güter, über die Geschäfte. Der Verwalter hatte alles unter seinen Fittichen. Er war praktisch der Stellvertreter oder der Bevollmächtigte seines Herrn. Er musste sich um alles kümmern. Und genauso hat Paulus von seinem Herrn, also von Christus, einen Auftrag oder eine Vollmacht bekommen. Also wie sich der Haushalter um den Haushalt kümmern sollte, so soll sich jetzt Paulus um die Heiden kümmern. Konkret soll er das Evangelium den Heiden bringen. Ich lese nochmal ab Vers 2. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft, also von dieser Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also die Quelle dieses Geheimnisses ist Gott. Gott hat es Paulus durch Offenbarung gezeigt. Und nochmal, es dürfte jeden Hörer schon allein deswegen klar sein, weil Paulus sehr viel Leid dafür ertrug. Weil er als Apostel durch Christus dazu eingesetzt war. Ja, weil er es ihnen verkündigt und auch geschrieben hat. Und noch ein Punkt ist sehr interessant. Paulus hat in diesem Fall nicht durch das Alte Testament diese tiefe Einsicht bekommen. Ja, im Vers 5 schreibt er, dass in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt wurde. Wenn man mal den Epheserbrief mit dem Römerbrief vergleicht, dann sieht man, dass im Römerbrief ständig alte testamentliche Stellen angeführt werden. Ständig Bilder und Beispiele aus dem Alten Testament. Im Epheserbrief kommt das auch vor, aber längst nicht so oft. Also es wird deutlich, Paulus, wo er nur kann, legt es da im Alten Testament. Er sagt, ihr Juden, ihr seid gegen Christus, ihr seid gegen das, was ich verkündigt, aber ihr seid für das Gesetz. Nun, ich zeige euch mal, das alles steht im Gesetz. Aber hier sagt er jetzt, nein, das ist in frühen Generationen den Menschenkindern noch nicht bekannt gemacht worden. Aber nun ist das Geheimnis gelüftet. Gott hat durch seinen Geist den Aposteln, von denen Paulus einer war, und den Propheten diese Wahrheit geoffenbart. Aber wenn wir jetzt im Alten Testament reinschauen, dann wissen wir in Ansätzen, ist dieses Geheimnis, ist diese Wahrheit im Alten Testament schon offenbart. Was Paulus hier meint ist, oder der Unterschied ist, dass es nicht in dieser Klarheit, nicht so umfassend, nicht mit den Konsequenzen offenbart ist. Ein solcher Ansatz zum Beispiel, der findet sich schon im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, die Verheißung an Abraham. Kapitel 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und hier sind alle Völker gemeint, eben auch die Heiden. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, da gibt es noch viele weitere Stellen, die das deutlich machen. Dass die Heiden auf Dauer nicht außen vor bleiben sollen. Aber wie weit dieser Segen gehen sollte, das konnten sich eben selbst die Jünger von Jesus nicht vorstellen. Wir haben ja in der Lesung vom Dominik gehört, wie Petrus dort auf dem Dach steht und sieht dieses Tuch und Gott muss es ihm dreimal zeigen. Und er hat es immer noch nicht verstanden. Ja? Und dann geht er runter und weiß gar nicht, was bedeutet das. Und dann kommen Leute und bringen ihn da zu diesem römischen Hauptmann. Und dann dort fängt er langsam an zu begreifen, Mensch, die Heiden sind also auch mitgemeint, die dürfen auch mitkommen. Und Paulus, der schreibt über dieses Geheimnis im Epheserbrief. Und er fasst das alles nochmal zusammen. Er spitzt es zu in diesem Vers 6. Und hier komme ich zu meinem letzten Punkt heute Morgen. Das erste war, dass Paulus der Gefangene ist aufgrund des Geheimnisses. Und dann die Quelle des Geheimnisses. Und jetzt der dritte Punkt, der Inhalt des Geheimnisses. Ja, Vers 6. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Also, was ist der Inhalt des Geheimnisses? Der Inhalt wird an dem Wörtchen mit deutlich. Im Griechischen steht dort Syn und wir kennen das ja aus Sympathie oder Synthese oder Symphonie, überall dort, wo was zusammenkommt. Miteinander. Und in diesem Satz finden wir das Wort mit Syn dreimal. Mit Erben, mit zu einem Leib, da steht im Griechischen mit Einverleibte und mit Teilhaber der Verheißung. Und was heißt das? Was spitzt hier Paulus nochmal zu, diese Wahrheit? Es gibt für Heiden und für Juden einen einzigen, einen gleichberechtigten Weg, um zu Gott zu kommen. Einen einzigen, gleichberechtigten Weg, um Mitglied in Gottes Familie zu werden. Und dieser Weg besteht darin, dass sie, wie Paulus sagt, in Christus sind. Dass sie an ihn glauben, dass sie zu ihm kommen. Nun, wie kommt man zu Jesus? Durch das Evangelium. Und so schreibt es dann Paulus, Vers 6, in Christus Jesus durch das Evangelium. Heiden und Juden sind auf einer Augenhöhe in der Gemeinde. Das ist das Geheimnis. Und das war für Juden auf dreifache Weise anstößig. Und deshalb haben sie da so auf Paulus eingeschlagen. Das erste ist, dass Heiden jetzt einfach auf direktem Weg über Jesus zu Gott kommen können. dass sie sich nicht vorher beschneiden lassen müssen und Juden werden müssen. Das zweite, warum es so anstößig war, ist, dass jetzt auch Juden nur über Jesus Christus zu Gott kommen, in Gottes Familie kommen. Und der dritte Punkt, und das ist der Hauptanstoßpunkt, nämlich, dass in dieser neuen Familie, die jetzt durch Jesus entsteht, dass in dieser Familie Heiden und Juden auf gleicher Augenhöhe sind. Ja, dass es keine geistliche Zweiklassengesellschaft mehr gibt. Dass all die Trennungen jetzt überwunden sind, dass diese Mauer weg ist. Und diese neue Gemeinde, diese neue Familie hat auch einen Namen, Ecclesia tu Christu, die Gemeinde Jesu Christi. Ja, erst jetzt wurde dieses Geheimnis in dieser Klarheit offenbart. Eben, dass die Heiden nicht nur das Heil bekommen, sondern dass sie auch gleichberechtigte Mitglieder in der Familie Gottes werden. Und hier können wir wieder gut sehen, dass Gott sich fortschreitend offenbart, ja, Stück für Stück. Das begann bei dieser Wahrheit schon im Alten Testament. Wir haben es gehört, 1. Buch Mose schon eindeutig. Natürlich hat auch Jesus das gewusst, obwohl er sagt, ich bin zu den Juden gekommen. Lesen wir dann doch, wie er zum Hauptmann vom Kapernaum geht, wie er der syrophönizischen Frau hilft und dann sein Taufbefehl. Geht hin in alle Welt, zu allen Völkern, alle sollen meine Jünger werden. Und dann in der Apostelgeschichte, da redet Gott nicht in Hebräisch, sondern in den Sprachen der Heiden. Er schenkt zu Pfingsten seinen Geist den Gläubigen und was passiert? Sie loben Gott in den verschiedensten Sprachen der Heiden. Also Gott offenbart sich den Heiden Stück für Stück. Und Paulus darf nun diese weitere Offenbarung Gottes bekommen. Er darf es nun zugespitzt formulieren und deutlich machen. Und das macht er mit diesen drei Mitwörtern. Das erste ist Miterben. Was heißt das? Heiden haben die gleiche rechtliche Stellung wie Juden Christen. Dann das zweite, mit Einverleibte, mit zu seinem Leib gehörig. Das bedeutet, sie haben die gleiche familiäre Stellung. Sie gehören genauso innig zu Gott, sie befinden sich nicht in einem weiteren Kreis irgendwie. Ja, wir haben hier also hier Jesus, dann haben wir die engsten Jünger und dann die Juden und dann irgendwo hier außen kommen die Heiden. Nein, sie sind mit einverleibt, sie sind genauso am Vaterherzen Gottes. Wie alle, die durch Jesus Christus zu ihm gehören. Und das dritte ist, sie sind mit Teilhaber der Verheißung. Das ist nochmal zusammengefasst. Alles, was Gott seinen Kindern verheißen hat, gilt Heiden und Juden. Das ist das ausformulierte Geheimnis. Jesus hat es schon gewusst. Aber seine Jünger, wir haben es gesehen, die konnten das noch nicht fassen. Und darum wurde es eben jetzt Stück für Stück durch den Heiligen Geist offenbart. Und es ist etwas radikal Neues, trotzdem. Das ist ein Einschnitt in der Heilsgeschichte. Pastor Nestvogel aus Hannover hat auch mal darüber gepredigt und er hat dann wunderbar gesagt, hier entsteht eine neue Familie und zwar eine Multikulti-Familie. Das ist Multikulti im biblischen Sinn. Aus allen Teilen der Welt kommen sie zusammen durch Jesus. Und das Tolle ist, dass das in der Gemeinde funktioniert. Im Gegensatz zu dem, was viele Theologen und auch Politiker heute anstreben mit ihrer Multikulti-Gesellschaft. Warum funktioniert das? Weil diese Familie, diese Gesellschaft von Jesus nicht multireligiös ist, so wie es Theologen und Politiker anstreben, sondern sie ist unireligiös. Ja, sie kommen aus den verschiedensten Völkern, sie bekennen sich aber zu dem einen Herrn. Sie sind verbunden in Christus und darum sind sie wirklich verbunden. Sie sind wirklich vereint. Und wir sehen immer wieder wunderbare Beispiele für diese Einheit, für diese Verbundenheit. Zum Beispiel dieser Pastor Jaffin, von dem ich euch schon mal berichtet habe. Seine Eltern wurden verfolgt in der Nazi-Zeit und sind dann mit ihrem Sohn nach Amerika ausgereist. Und dann ist dieser Pastor Jaffin zum Glauben gekommen. Und was macht er? Er geht zurück nach Deutschland und wird hier Pastor und heiratet sogar eine deutsche Frau. Verbunden in Christus. Oder ihr kennt ja vielleicht Jim Elliot, das war einer der AUKA-Missionare, aber diese ganze Gruppe, sie wollten den AUKAs das Evangelium bringen, aber was ist passiert? Sie wurden alle, diese fünf Männer, von den AUKAs umgebracht. Nun, was haben dann wenig später die Familien dieser Männer gemacht? Sie haben gesagt, wir müssen denen trotzdem das Evangelium bringen. Und sie sind hin und haben dann diese AUKA-Indianer erreicht und haben dann die Männer, die ihre eigenen Ehemänner umgebracht haben, zum Glauben gebracht, haben mit ihnen Gemeinschaft gehabt, haben ihn vergeben. In New York, das fällt uns in Osnabrück vielleicht nicht so einfach, aber in New York habe ich eine Gemeinde kennengelernt, die nannte sich All Nations Baptist Church. Also alle Nationen in einer Gemeinde. Und die haben gezählt, die waren knapp 50 oder über 50 verschiedene Nationen in einer Gemeinde. Und ich habe ein Buch über die Gemeinde die Tage gelesen und dort steht auch ein wunderbares Zeugnis von einer Frau drin, was in dieselbe Richtung geht. Die heißt Maureen. Maureen, einer weißen Frau aus einer Gemeinde, liegt besonders die Gleichstellung Farbiger in unserer Gesellschaft am Herzen. Warum? Sie ist ein Kind der 60er. Ihre Eltern waren damals sehr aktiv in der Bürgerrechtsbewegung. Schon als Jugendliche musste sie erleben, dass sie schikaniert wurde, weil sie mit schwarzen Jugendlichen befreundet war. Lange Zeit hoffte sie vergebens, dass sich die Dinge nach und nach verändern würden. Doch das geschah nicht. Und immer wieder erlebte sie schockierende Missstände. Sie ist sich sicher, ohne Gott kann die Kluft zwischen Schwarz und Weiß nicht überwunden werden. Mit Mitte 20 wurde Maureen Christ und verliebte sich kurz darauf in eine Gemeinde. Denn dort erlebte sie Dinge, die nirgends sonst auf der Welt geschahen. Und jetzt Zitat von ihr: Ich begriff, dass die Gemeinde der einzige Ort ist, an dem Menschen verschiedener Rassen wahre Vergebung, Annahme und Vertrauen finden und spenden können, wie es für tiefe Freundschaften nötig ist. Und dann steht hier weiter: Maureens beste Freundin ist eine Jamaikanerin und ihre Kinder haben ebenfalls Freunde aus den verschiedensten Kulturkreisen. Und nochmal ein Zitat von ihr: Die drei besten Freunde meines Sohnes kommen von drei verschiedenen Kontinenten. Aus Nigeria, Mexiko und von den Philippinen. Keiner ist weiß, keiner ist gebürtiger Amerikaner. Und erstaunlicherweise stört das niemanden, weil hier in unserer Gemeinde die Rasse keine Rolle spielt. Unsere gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus ist es, die uns zu Mitgliedern derselben Familie macht. Also wir sehen, durch Christus herrscht wirkliche Einheit. Aber nun kann ja einer kommen und fragen, und das passiert ja sehr oft, nun, wenn ihr so von dieser Einheit schwärmt, ja, wenn sogar Juden und Heiden in einer Familie verbunden sind, ja, warum ist dann die Christenheit so gespalten? Nun, ich denke, es gibt dafür viele Gründe. Aber leider kommt es oft zu Spaltungen und zu Streit in Gemeinden, weil eben sich Gruppierungen und Kirchen durch Irrlehren diese Familie, diese Einheit verlassen. Weil sie die Einheit eben nicht mehr in Christus suchen, sondern weil sie andere Dinge über Christus stellen oder weil sie andere Dinge auf dieselbe Höhe stellen, neben Christus stellen. Und wenn man eben Christus nicht mehr hat als Einheit, dann zerbricht die Einheit. Und umso dringlicher ist es für uns eine Ermahnung. Wir dürfen uns eben nicht von Christus trennen. Wir dürfen nicht andere Dinge für wichtiger achten als Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind die Glieder. Und Paulus macht das immer und immer wieder im Epheserbrief deutlich. Und ihr habt ja schon gemerkt, für den Abschnitt von heute ist vielleicht das Wort Geheimnis sowas wie ein Schlüsselwort. Aber wenn wir nach dem Schlüsselwort für den ganzen Brief suchen, dann ist es in Christus. Diese Formulierung kommt 12-mal vor. Paulus betont immer und immer wieder, dass alle diese Wahrheiten, die er hier verkündet, ja, die Gnade der Errettung, ja, dass wir Kinder Christus, Kinder Gottes sein dürfen, dass nun auch wir Heiden ohne irgendwelche Umwege zu Gott kommen dürfen. Ja, das alles haben wir durch und in Christus. Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, er kam auf diese Welt, er starb am Kreuz, um uns von unseren Sünden zu befreien, um den Weg zu Gott frei zu machen. Und letztendlich, ja, damit wir jetzt, Juden und Heiden, zu Gott kommen dürfen. Und Christus brachte dann das größte Opfer, was wir uns überhaupt, ja, was wir uns eben kaum vorstellen können. Er wurde ja am Kreuz zur Sünde, zur personifizierten Sünde. Das heißt, er trennte sich von seinem Vater, mit dem er doch eins war. Und warum? Damit er unsere Trennung zu Gott überwinden kann. Damit wir jetzt Einheit mit Gott und mit Christus und durch Christus auch Einheit untereinander haben. Wir können Gott nicht genug dafür danken, dass Christus ja diese Trennung auf sich nahm. Und wenn wir das wirklich wieder vor Augen halten und dann im Gegensatz dazu sehen, wie wir uns heute schon daran gewöhnt haben, dass es eine Gemeinde gibt, ja, dass es unsere Gemeinde gibt, ja, dass wir es vielleicht sogar manchmal als Last empfinden. Oh, jetzt muss ich schon wieder zur Gemeinde. Ach, jetzt ist schon wieder Bibelstunde. Gut, das sagen wir vielleicht nicht, aber wie oft passt uns das nicht in den Kram? Oder es ist uns einfach eine Selbstverständlichkeit. Ja, Gemeinde halt, ne? Gottesdienst. Oder wir haben einfach Probleme mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Familie Gottes. Sie ist nicht ein Verein oder ein Club, ja, mit so einem kreativen Sonntagsvormittagsprogramm. Und in dieser Familie Gottes ist Gott der Vater und wir alle seine gleichberechtigten Kinder. Mag sein, dass jetzt das eine Kind Gottes ein bisschen mehr Sünden tut als das andere Kind Gottes. Das ist egal. Alle haben den gleichberechtigten Zugang zu Gott. Alle liegen ihm gleichberechtigt an seinem Herzen. Und Paulus lehrt uns im Epheserbrief dieses Geheimnis, ja, dieses unerhörte Geheimnis. Juden und Heiden sind gleichberechtigt. Mehr noch, sie sind nicht nur gleichberechtigt, sie sind vereint. Sie sind Geschwister in einer Familie. Und wenn das durch Gottes Gnade möglich ist, was sich selbst die Frommsten damals nicht vorstellen konnten, dann heißt es, dass Einheit in der Gemeinde kein Wunschdenken mehr ist. Dann ist Einheit in der Gemeinde Wirklichkeit. Dann ist Einheit eigentlich das Kennzeichen von Gemeinde Jesu Christi. Und wenn wir die Bilder sehen, die Paulus dafür gebraucht, er schreibt von einem Tempel, wir sind ein Tempel, jeder ein Stein. Das ist eine Einheit zusammengefügt. Wunderschön. Oder ein Leib. Wir können nicht alle Fuß sein oder alle Kopf oder irgendwas. Wir sind ein Leib, Glieder zusammengefügt, zusammengehörig. Nun, und trotz dieser Wahrheit wissen wir, und wir haben es ja auch schon erlebt, auch diese Gemeinde hat es schon erlebt. Gemeinden zeichnen sich leider oft nicht durch Einheit aus. Es gibt viele Probleme, es fehlt oft an inniger Gemeinschaft. Und ich habe ein Zitat von dem Theologen John Stott, der schreibt dazu: Auf Erden tritt sie oft in Lumpen und Fetzen auf, verschmutzt und hässlich, abgelehnt und verfolgt. Doch eines Tages wird sie als das gesehen werden, was sie ist. Nicht weniger als die Braut Christi, frei von Sünde, heilig und ohne Tadel, wunderschön und prachtvoll. Auf dieses konstruktive Ende hat Jesus die ganze Zeit hingearbeitet und er tut es noch. Zitat Ende. Christus betrachtet die Gemeinde als seine Braut. Er liebt seine Gemeinde. Er wirkt in ihr, er arbeitet an ihr. Und wenn Jesus die Gemeinde so liebt, dann ist es klar, dann sollen wir es auch tun. Und diese Ausreden, was hat die Kirche in der Vergangenheit alles für Unfug gebaut? Ja, all diese Spaltung, diese Fehlentscheidung, diese Lieblosigkeiten. Ich wurde so oft von der Gemeinde enttäuscht oder was weiß ich, das alles zählt nicht. Es ist wahr. Es ist wirklich so. Auch in der Gemeinde herrschen oft schlechte Umstände. Umstände, die uns vielleicht die Zuversicht rauben, ja, wo wir den Mut verlieren. Und wo wir dann manchmal dazu kommen und einfach vielleicht sagen, jetzt reicht's mir, ich gebe auf, ich ziehe mich zurück, ich mache mein eigenes Ding. Aber wenn es so weit kommt, dann haben wir die falsche Perspektive. Wenn wir uns da erinnern, was Paulus geschrieben hat, er saß im Gefängnis. Er hatte wirklich allen Grund, mutlos zu sein. Aber seine Perspektive waren eben nicht die Gefängnismauer, nicht diese schlimmen, schlechten Umstände, sondern er schaut auf Christus. Christus liebt die Gemeinde. Und Christus ist der Einzige, der das Recht hätte, die Gemeinde abzuschreiben. Aber er hat es nie getan. Und er hat uns verheißen, dass es auch nie tun wird. Paulus wird über die Einheit der Gemeinde, wird diese Einheit noch näher beleuchten in dem Epheserbrief. Gerade im Kapitel 4. Und da macht er dann deutlich, dass wir die Einheit eben nicht in untergeordneten Dingen suchen sollen. Ja, wenn wir zweitrangige Dinge an erste Stelle stellen und wenn wir davon die Einheit abhängig machen, dann werden wir die Einheit eben viel eher zerstören. Und ich werde jetzt nicht auf diese Punkte eingehen, sondern nochmal betonen, worauf Paulus vor allen Dingen hinweist. Hier im Vers 6, aber über den ganzen Brief immer wieder auf das Zentrum, immer wieder auf den Kern. Ja, er sagt, diese Einheit muss und kann nur in Christus bestehen. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.